Israeliten, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, ein Mann, der sich vor euch als Gesandter Gottes ausgewiesen hat, durch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen, die Gott, wie ihr selbst wisst, mitten unter euch durch ihn getan hat, ihn, der nach Gottes unumstößlichen Ratschluss und nach seiner Voraussicht preisgegeben werden sollte, habt ihr durch die Hand gesetzloser Menschen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt und aus den Wehen des Todes befreit. Denn dass er in dessen Gewalt bleiben könnte, war ja unmöglich. David sagt nämlich von ihm: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt. Mein ganzer Leib wird ruhen am Ort der Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht der Unterwelt überlassen, noch deinen Heiligen Verwesung schauen lassen. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, zu euch kann ich ja offen reden über den Patriarchen David. Er starb und er wurde begraben. Und sein Grab ist da bei uns bis auf diesen heutigen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid zugesagt hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, redete er vorausschauend von der Auferstehung des Christus, als er sagte, er sei nicht der Unterwelt überlassen worden und sein Fleisch habe die Verwesung nicht geschaut. Diesen Jesus hat Gott zum Leben erweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Er ist nun zur Rechten Gottes erhöht und hat vom Vater die verheißene Gabe, den Heiligen Geist, empfangen, den er jetzt ausgegossen hat, wie ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgestiegen, vielmehr sagt er ja selber. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hingelegt habe als Schemel für deine Füße. Klar und deutlich erkenne also das ganze Haus Israel, dass Gott ihn zum Herrn und zum Gesalbten gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie dies hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die übrigen Apostel: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus sagte zu ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird.
Himmlischer Vater, wenn dein Wort ausgeht in die Welt, dann ist es mächtiger als alles, als jeder Widerstand. Und so bitten wir dich, lass es auch jetzt sein. Im Namen Jesu. Amen. Gottes auserwählter König wurde an einem Freitagnachmittag im April vor knapp 2000 Jahren umgebracht, nach einem Justizskandal. Jesus wurde gekreuzigt, er starb und wurde am selben Tag noch begraben. Er wurde an ein Kreuz genagelt, er hing dort für mehrere Stunden, die Atmung wurde zunehmend flacher, bis er am Ende erstickte. Um sicherzugehen, dass er wirklich tot war, stachen die römischen Soldaten mit einer Lanze in seine Seite. Diese Soldaten sind Kreuzigungsexperten. Wenn ein römisches Kreuzigungskommando jemanden für tot erklärt, dann trifft man ihn nicht kurz darauf im Supermarkt. Nachdem Jesus gestorben war, wurde er in eine Grabhöhle gelegt und ein Stein vor den Eingang gerollt. Seine Nachfolger erwarteten sicherlich nicht, ihn jemals wiederzusehen. Sie waren am Boden zerstört. Ihre Hoffnungen und Träume, dass Jesus tatsächlich der Auserwählte war, der König, durch den Gott alles wieder in Ordnung bringen würde, war von der brutalen Realität eingeholt worden. Jeder weiß, der Tod ist nicht umkehrbar. Und mit dem letzten Atemzug von Jesus waren ihre Hoffnungen und ihre Träume zerplatzt wie eine Seifenblase. Und dann, am dritten Tag nach seinem Tod, sind sie im oberen Zimmer beim Geschirr abwaschen und auf einmal steht Jesus daneben und fragt nach dem Geschirrtuch. So ungefähr kann man sich das vorstellen, was wir gerade gelesen haben. Jesus ist da, mitten unter ihnen, seinen Nachfolgern bleibt die Spucke weg. Es ist unglaublich, der tot war, der, den sie mit eigenen Augen gesehen hatten, sterben sehen hatten, der ist jetzt wieder am Leben. Jesus war wirklich tot, ein Stein lag vor dem Grab, aber jetzt ist der Stein weg. Der Stein ist weggerollt. Das Grab ist leer und Jesus ist wirklich am Leben. Man hört ja immer wieder von Nahtoderlebnissen. Menschen sind für einige Sekunden klinisch tot, vielleicht für ein paar Minuten oder sogar für ein paar Stunden. Aber das hier ist etwas anderes. Und es ist vielleicht schwer zu begreifen, dass jemand nach einigen Minuten oder vielleicht sogar nach einigen Stunden wieder zum Leben, quasi von lebendig zu tot, wieder zu lebendig wechseln sollte. Aber das hier ist was vollkommen anderes. Es ist vollkommen unmöglich, dass ein römisches Kreuzigungskommando einen Menschen freitags für tot erklärt. Durchbohrte Hände, durchbohrte Seite. Dieser Mensch dann 3 Tage im Grab liegt und auf einmal in der Küche beim Abwaschen hilft. Aber genau so ist es. Jesus ist wieder lebendig. Er läuft umher. Er isst und redet mit den Menschen. Es ist vollkommen jenseits dessen, was uns möglich erscheint. Aber Gott hat ihn von den Toten erweckt. Es passt nicht zu meinem Verständnis von Leben und Tod. Die Erfahrung sagt mir, einmal tot, immer tot. Aber Gott hat Jesus von den Toten erweckt. Ich kann es nicht abstreiten. Ich kann es nicht anders erklären. Jesus hat den Tod überwunden. Und damit hat Gott selbst seine Unterschrift und sein Siegel unter das gesetzt, was Jesus getan hat. So wie Jesus vorgegangen ist, um das Problem unserer Rebellion zu lösen, so wie wir das in den vergangenen Wochen gesehen haben, so hat das vollkommen den Vorstellungen Gottes entsprochen. Der Plan hat funktioniert. Jesus war erfolgreich. Unsere Autonomie ist abgehakt. Über dieses Ereignis müssen wir noch 2000 Jahre danach reden. Es ist wirklich geschehen und den Berichterstattern war es wichtiger, das Ereignis unverfälscht darzustellen, als es zu beschönigen. Wisst ihr, Jesus, das haben wir vorhin gelesen, Jesus erschien zuerst ein paar Frauen. Und das ist nicht sehr hilfreich, weil damals Frauen überhaupt nicht als Zeugen zugelassen waren. Und wer auch immer diese Geschichte erfunden hat, der hätte doch sicherlich ein paar glaubwürdigere Zeugen finden können als die, die gar nicht zählen. Heute ist das zum Glück anders. Aber damals, Frauen als Zeugen, funktioniert nicht. Die Auferstehung von Jesus wurde nicht erfunden. Und sie wurde auch nicht beschönigt. Später erscheint Jesus dann noch Petrus, Jakobus und Johannes und dann noch 500 anderen Menschen. Mehrere hundert Menschen haben Jesus nach seiner Auferstehung gesehen. Und dann kehrt Jesus zu seinem Vater zurück. Und während sich die Nachfolger von Jesus noch an die letzte Neuigkeit gewöhnen, müssen sie sich schon wieder an etwas Neues gewöhnen und sich fragen, was denn jetzt aus ihnen werden soll. Und da geschieht schon das nächste außerordentliche Ereignis. Die Nachfolger von Jesus sind in Jerusalem versammelt. Wir sind jetzt in Apostelgeschichte 2. Und Gott gießt seinen Geist aus. Es ist eine seltsame Szene. Feuerzungen kommen vom Himmel herunter. Was das zu bedeuten hat? Zunächst wissen die Menschen es nicht. Die Feuerzungen sind Anlass zu großer Aufregung. Die Nachfolger sind nach draußen gegangen. Schnell hat sich eine Menschenmenge versammelt. Was ist passiert? Und vor allem, was bedeutet das eigentlich? Die Menschen suchen nach einer Erklärung. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt in die Erzählung ein, schauen uns das zweite Kapitel der Apostelgeschichte an. 50 Tage sind seit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung vergangen. Und in Jerusalem ist wahrscheinlich seit den Ereignissen um Jesus eine gewisse Normalität eingekehrt. Und jetzt geschieht das hier. In Vers 12 erfahren wir, wie die Menschen auf die Feuerzungen und auf das, was vor ihren Augen geschehen ist, reagieren. Vers 12. Sie waren fassungslos. Und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Fassungslosigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Vers 13, eine zweite Möglichkeit. Andere aber spotteten und sagten, die sind voll süßen Weins. Ja, die sind betrunken. Das ist eine Erklärungsmöglichkeit, die, wenn sie wahr wäre, man vielleicht auch in Sprachschulen vermehrt einsetzen konnte. Denn hier geht es darum, dass die Menschen auf einmal Sprachen sprechen können, die sie vorher nicht sprechen konnten. Und die Menschen verstehen sie. Das ist mir bei Alkoholgenuss noch nicht vorgekommen. Petrus erklärt das Ganze anders. Vers 14. Petrus aber trat vor, zusammen mit den Elfen, erhob seine Stimme und sprach, ihr Juden und all ihr Bewohner Jerusalems, dies sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, also 9 Uhr morgens. Das Argument wäre bei uns heutzutage wahrscheinlich nicht sehr überzeugend, aber bei der Menge damals zieht es. Wenn es also kein Großbesäufnis war, was war es dann? Petrus fährt mit seiner Erklärung fort. Er gibt eine ziemlich lange Ansprache, in der ich mich der Zeit halber aufs Wesentliche konzentrieren muss. Und wir sind jetzt bei Punkt 3a. Da möchte ich mich entschuldigen, dass ich da ein Wort vergessen habe. Gott sandte Jesus beglaubigt durch Wunder und Zeichen. Also fangen wir bei Vers 22 an. Israeliten, hört diese Worte. Jesus von Nazareth war ein Mann, der sich vor euch als Gesandter Gottes ausgewiesen hat. Petrus sagt, Jesus kam von Gott her. Jesus war ein Gesandter Gottes, das heißt, Jesus hat Gott auf diesem Planeten vertreten. So ähnlich wie ein Botschafter, der die Angelegenheiten eines Landes vertritt, vertritt Jesus die Angelegenheiten Gottes. Und woher weiß man das? Naja, Vers 22 fährt sofort, dass Jesus sich unzweideutig ausgewiesen hat. Vers 22, durch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen, die Gott, wie ihr selbst wisst, mitten unter euch durch ihn getan hat. Petrus sagt, Jesus hat mächtige Wunder und Zeichen vollführt. Die Anwesenden wissen es ja selbst. Er hat zum Sturm gesagt, sei still, und der Sturm lässt nach. Er hat die kranke Frau geheilt. Er hat die tote Tochter zum Leben zurückgeholt. Wir haben gesehen, wie Jesus das Böse konfrontiert hat. In unserer Reihe Gott kennenlernen. Die Dämonen riefen, was willst du von uns, Sohn Gottes? Und Jesus trieb sie aus. Jesus ist der Auserwählte, der mächtigste Sohn Gottes, der Mann Gottes auf diesem Planeten. Und was haben die Menschen gemacht? Wie haben sie auf ihn reagiert? Petrus schaut den Menschen direkt in die Augen und sagt ihnen genauso direkt, Gott hat seinen Sohn gesandt und ihr habt ihn umgebracht. Das sagt er in Vers 23. Ihn, Jesus, der nach Gottes unumstößlichem Ratschluss und nach seiner Voraussicht preisgegeben werden sollte, ihn habt ihr durch die Hand gesetzloser Menschen ans Kreuz geschlagen und getötet. Die Logik von Petrus ist klar. Er sagt, könnt ihr euch noch an Jesus erinnern? Ja klar, können wir uns an Jesus erinnern. Wie könnten wir ihn vergessen? Und wisst ihr noch, dass er der Mann Gottes war? Ja klar, den habt ihr umgebracht. Man muss mal klar machen, wie das damals war. Es war eine Menschenmenge versammelt. Das war kein Gespräch unter vier Augen. Sehen wir uns in Vers 9 an, wer dort alles versammelt war. Vers 9, Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem kyrenischen Libyen und in der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, alle waren da. Das, was Petrus hier macht, ist eine öffentliche Erklärung an Menschen aus aller Welt auf allen verfügbaren Kanälen. Es ist ungefähr so, als seien die Vertreter der Menschheit dort versammelt, während Petrus vorne auf der Tribüne steht und sie direkt anspricht. Er kann die individuelle Situation des Einzelnen unmöglich kennen. Und doch sagt er, ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen und getötet. Und irgendwie hat Petrus schon recht. Wir haben es ja selbst gesehen in den vergangenen Wochen. Wir alle sind in den Tod von Jesus verstrickt. Wir haben vielleicht nicht selbst die Nägel hineingeschlagen. Aber wenn wir nicht gegen Gott rebelliert hätten, dann wäre Jesus nicht gestorben. Jesus musste sterben wegen unserer Autonomie. Und wenn wir unsere Leben anders gelebt hätten, wenn unsere Einstellung gegenüber Gott anders gewesen wäre, nicht rebellisch, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Und deshalb stimmt es, was Petrus sagt. Wir haben Jesus getötet. Erinnert euch daran, was wir uns in unserer Gott-Kennenlernen-Reihe bis jetzt angeschaut haben. Gott schuf eine Welt, die gut war. Er gab uns die Aufgabe, dass wir unter ihm die Welt regieren würden. Dann erklärten wir, die Menschheit, uns von Gott unabhängig. Wir wollten uns nicht länger auf Gott verlassen. Wir wollten selbst entscheiden, was wir tun und was wir lassen. Wir wollten selbst entscheiden, was gut und böse ist. Wir wollten eigene Maßstäbe, eigene Entscheidungen, eigener Wille und alles bitteschön, ohne dass Gott uns die ganze Zeit in unsere Angelegenheiten reinredet. Für uns war es das Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit. Aber für Gott, den Schöpfer, der uns geschaffen hat, ist es Rebellion. Wir haben uns von ihm losgesagt, ihm die Stirn geboten, ihn nicht ernst genommen und Gott war zornig und zieht uns zur Rechenschaft für unsere Rebellion. Strafe und Tod erwarten uns, aber in seiner unermesslichen Liebe hat Gott einen Plan, wie er mit unserer Autonomie umgehen wird, indem er einen Menschen als König auswählt, der gut und gerecht regiert. Der König wird die Strafe auf sich nehmen. Die Strafe, die eigentlich wir verdient haben. Warum? Weil er uns liebt. Weil er Vergebung möglich machen will, ohne Gerechtigkeit zu vernachlässigen. Gott will Rebellen Vergebung erweisen, aber im Rahmen seiner Gerechtigkeit. Und das heißt, als Jesus starb, da starb er nach Gottes Plan, aber er starb nicht, weil er sich etwas zu Schulden kommen lassen hätte, sondern wegen der Rebellion der Menschheit. Damals waren Menschen direkt involviert, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Für sie war es der endgültige Ausdruck ihrer Ablehnung des Königs, den Gott gesandt hat. Aber tatsächlich sind wir mit hinein verstrickt. Wir alle haben uns unabhängig von Gott gemacht, gegen ihn rebelliert und wir sind der Grund für den Tod von Jesus. Und deshalb kann diese ernste Anschuldigung, ihr habt ihn getötet, auch gegen uns erhoben werden. Dabei bleibt es aber nicht. Vers 24. Ihn hat Gott auferweckt und aus den Wehen des Todes befreit. Denn dass er in dessen Gewalt bleiben könnte, war ja unmöglich. Hier behauptet Petrus, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Tatsächlich, sagt Petrus, war es vollkommen unmöglich, dass Jesus überhaupt tot bleiben würde. Denn Gott hat es schon vorausgesagt, dass dieser Mensch von den Toten auferweckt werden würde. Petrus bezieht sich dabei auf Schriften von König David, diesem Urgroßvater von Jesus. 1000 Jahre vorher hatte der nämlich schon die Auferstehung vorhergesehen und von ihr geschrieben. Ihr seht das in Vers 27, wo David zitiert wird und David sagt, denn du wirst meine Seele nicht der Unterwelt überlassen, da spricht er von sich, noch deinen Heiligen Verwesung schauen lassen. Und Petrus sagt, Leute, ihr wisst genau, dass David selbst hier in Jerusalem gestorben und begraben liegt. Er hat die Verwesung geschaut. Wer ist also der Heilige, von dem er spricht? Es ist Jesus, Vers 30. Da David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid zugesagt hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, redete er vorausschauend von der Auferstehung des Christus, als er sagte, er sei nicht der Unterwelt überlassen worden und sein Fleisch habe die Verwesung nicht geschaut. Die Auferstehung, so wie sie in Jesus geschehen ist, die war vorhergesagt. Und jetzt, hier, vor 2000 Jahren, ist sie geschehen. Und weiter geht's in Vers 32. Diesen Jesus hat Gott zum Leben erweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Petrus sagt, wir haben Jesus von den Toten auferstanden gesehen. Am Freitag haben wir Kapitel 23 gelesen, jetzt lesen wir Kapitel 24 und da sehen wir, wie die Jünger, wie Petrus, Jesus lebendig sieht, nachdem er gestorben ist. Und sie sehen, wie er ist, wie er spricht, sie hören ihm zu, im Grab ist Jesus also nicht. Das ist schon mal klar. Und wo ist er jetzt? Hier ist er ja auch nicht. Vers 33. Er ist nun zur Rechten Gottes erhöht und hat vom Vater die verheißene Gabe, den Heiligen Geist empfangen, den er jetzt ausgegossen hat, wie ihr seht und hört. Jesus ist also zum Vater zurückgekehrt, hat den Geist von ihm empfangen und gießt ihn auf seine Nachfolger aus. Jesus gibt den Geist und wer den Geist Gottes hat, der hat eine Beziehung mit Gott. Weiter geht's in Vers 36. Klar und deutlich erkenne also das ganze Haus Israel, dass Gott ihn zum Herrn und zum Gesalbten, also zum Christus, gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus war von Gott auserwählt, Jesus wurde getötet wegen unserer Rebellion und dieser Jesus ist jetzt von Gott als Herr und Gesalbter bestätigt worden, als Herr und König. Und das ist der Punkt, an dem sich die Religionen scheiden. Gott hat den gekreuzigten Jesus zum Herrn und Christus gemacht und daran scheiden sich die Geister der Religionen. Schauen wir uns an, wie diese Aussagen Juden, Muslime und Christen zum Beispiel voneinander trennt. Christen nehmen Petrus beim Wort, Jesus wurde gekreuzigt, Gott hat ihn wieder auferweckt. Juden glauben, dass Jesus zwar gekreuzigt wurde, aber nicht auferweckt wurde. Das ist vermutlich keine Überraschung, weil es ja eine bekannte Tatsache ist, dass Juden den Jesus als Messias ablehnen. Die Position der Muslime ist den meisten von uns vermutlich weniger bekannt. Muslime argumentieren ebenfalls, dass Petrus falsch lag. Allerdings sagt der Koran, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist und deshalb auch nicht auferstanden ist. Also hier haben wir zum Beispiel eine Sure, hier ist er schon, die besagt, sie haben ihn aber nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen eine ihm ähnliche Gestalt. Diejenigen, die über ihn unein sind, sind im Zweifel über ihn. Sie haben kein Wissen über ihn, außer dass sie Vermutungen folgen. Und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet, sondern Gott hat ihn zu sich erhoben. Was heißt es? Wenn das Judentum recht hat, dann liegen Christentum und Islam falsch. Wenn der Islam recht hat, dann liegen Christentum und Judentum falsch. Und wenn Petrus recht hat, und immerhin war er ein Augenzeuge, dann können Islam und Judentum nicht recht haben. Die drei großen monotheistischen Religionen widersprechen sich ganz ausdrücklich an diesem Punkt. Man kann sie nicht vereinen. An diesem Punkt scheiden sich die Geister der Religion. Und bei aller Harmonie müssen wir uns im Klaren darüber sein. Entweder starb Jesus oder er starb nicht. Entweder stand Jesus von den Toten auf oder nicht. Aber wie auch immer unsere Entscheidung ausfallen mag, alle drei können nicht recht haben. Mindestens zwei liegen falsch. Und dabei will ich jetzt nicht abwertend oder herablassend sein. Aber es ist natürlich auch wahr, dass die Ernsthaftigkeit, mit der jemand an einen Glauben festhält, nichts über dessen Wahrheitsgehalt aussagt. Man kann ganz aufrichtig und ernsthaft an etwas glauben und es ist falsch. Es geht hier um eine Frage geschichtlicher Nachforschung. Entweder erstand Jesus von den Toten auf oder nicht. Petrus steht hier vor Tausenden von Menschen im Zentrum von Jerusalem, gerade mal 50 Tage nach dem Ereignis. Und er sagt, Vers 36, klar und deutlich, erkenne also das ganze Haus Israel, dass Gott ihn, Jesus, zum Herrn und zum Gesalbten gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Was wäre, wenn Jesus tatsächlich von Gott von den Toten auferweckt worden wäre? Was, wenn Gott tatsächlich Jesus zum Herrn und zum Christus gemacht hätte? Vers 37. Als sie dies hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die übrigen Apostel, was sollen wir tun, Brüder? Es ist vielleicht auch unsere Frage. Oder besser gesagt, das sollte unsere Frage sein. Denn wir sind in den Tod Jesu verstrickt. Wir haben das Falsche getan. Jesus war unsere einzige Hoffnung, dass Gott uns vergeben könnte. Unsere Rebellion. Jesus war die einzige Möglichkeit, wieder in eine Beziehung mit Gott einzutreten. Und wir haben ihn abgelehnt. Petrus gibt die Antwort, was wir tun sollten in Vers 38. Petrus sagte zu ihnen, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, eurer Schuld. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Diese Botschaft ist eine globale Botschaft. Die Botschaft lautet, dass Gott durch Jesus das Problem der Menschheit gelöst hat. Und der Herr, unser Gott, ruft alle Menschen und unsere Kinder zur Umkehr auf. Das ist nicht nur ein Aufruf für bestimmte christliche Länder, es ist ein Aufruf an alle, an Russen und Ukrainer, an Juden und Muslime, an Chinesen und Afrikaner, an Syrer, Iraner und Türken, an Brasilianer, Australier und Mongolen, er gilt Anglikanern und Atheisten, er gilt Baptisten und Lutheranern, der Aufruf der Umkehr gilt uns allen. Denn Petrus sagt, nochmal Vers 39, euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Und was geschieht danach, damals in Jerusalem? 3000 Menschen. 3000 Menschen kehren um zu Gott. Sie stellen ihr Leben und ihre Einstellung zu Gott komplett um. Menschen erkennen, ich war in die falsche Richtung unterwegs. Ich bin von Gott weggerannt. Aber ich habe den Aufruf gehört. Und ab jetzt will ich umkehren und auf Gottes Weise leben. Und so rasen sie runter zum Jordan, springen in das Wasser und werden getauft als öffentliche Bekundung der Änderung, die sich in ihnen vollzogen hat. Sie erfahren Vergebung. Sie empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und von da an ist ihre Beziehung mit Gott wiederhergestellt. Die gleiche Botschaft erreicht heute auch uns. Gottes Aufruf durch den Mund von Petrus hat sich durch die Jahrhunderte hinweg ausgebreitet und ist jetzt bei uns angekommen. Gott ruft auch uns auf zur Umkehr und zur Taufe, um Vergebung unserer Schuld zu empfangen und den Heiligen Geist. Gott ruft uns auf, zu ihm zurückzukehren. Er ruft uns auf, die Verkehrtheit unserer Autonomie anzuerkennen. Die Verkehrtheit unserer Rebellion, die Jesus den Tod brachte. Gott ruft uns dazu auf, die Handbremse zu ziehen, eine 180-Grad-Wende einzulegen und mit Vollgas zu ihm zurückzufahren. Und wie? Indem wir Jesus als den Auserwählten, als den Christus, als den Herrn, den Gott eingesetzt hat, anzunehmen. Und zwar nicht nur als König und Herrscher über die Welt da draußen, sondern als König und Herrscher über mich. Wenn ich mich so entscheide, dann gilt für mich Gottes Versprechen, dass meine Schuld und meine Rebellion vergeben wird. Gott gibt mir seinen Heiligen Geist. Ich werde Gottes Geist empfangen und das heißt, Gott und ich sind nicht länger befeindet. Wir sind als Freunde vereint. Und das ist nicht nur eine förmliche Vorstellung. Ich kenne Gott persönlich. Sein Geist ist bei mir und in mir und wir haben eine Beziehung miteinander. Der Geist ist das Geschenk, durch das Gott sich selbst mir schenkt. Und wenn Gott durch seinen Geist in mir lebt, dann wird er mich ändern. Denn das Problem meiner Autonomie und meiner rebellischen Einstellung gegenüber Gott wird auch morgen noch ein Problem sein. Und deshalb wird Gottes Geist anfangen, mich zu verändern. Stück für Stück höre ich auf zu rebellieren, werde ich mich nicht mehr auf mich selbst verlassen, sondern auf Gott. Ich werde nicht mehr autonom sein, sondern mit Gott als meinem Gott. Allein könnte ich das nie schaffen. Aber mit dem Geist Gottes kann ich jetzt und in Zukunft so leben, dass ich nicht mehr autonomer Rebell bin, sondern ausgesöhnt und in freundschaftlicher Beziehung mit ihm. Und dieses Leben ist gut. Ist besser als alles, was wir uns vorstellen könnten. Wir haben uns jetzt seit einigen Wochen getroffen, um Gott kennenzulernen. Ich möchte euch, ich möchte dich an dieser Stelle persönlich ansprechen und dich fragen, bist du an dem Punkt angelangt, wo du sagen kannst, ja, das stimmt. Ja, Gott ist der Schöpfer. Ja, ich bin sein Geschöpf. Ja, ich habe unabhängig von ihm gelebt. Und ja, deshalb verdiene ich seine Strafe. All das stimmt. Aber ja, Gott hat auch durch seinen Sohn Jesus die Lösung für mein Problem geschaffen. Und es ist unwahrscheinlich gut, dass Jesus starb, um meine Strafe auf sich zu nehmen. Und ich bin zur Überzeugung gelangt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Dass er ihn zum Herrn und Christus ernannt hat. Und ja, ich glaube, dass Gott mir seinen Geist anbietet. Er bietet an, seinen Geist zu senden, damit er in mir lebt, damit ich eine Beziehung mit Gott haben kann und ich nicht mehr so leben muss, wie ich es getan habe, sondern so, wie es Gott, meinem Vater im Himmel, gefällt. Die Frage an dich lautet: Bist du an dem Punkt angelangt, an dem du überzeugt bist, dass du den Schritt zur Umkehr unternehmen willst, zurück zu Gott, indem du Jesus als Herrn und Christus akzeptierst? Nicht nur irgendwie unpersönlich in der Distanz, sondern ganz konkret und hier drin. Warum tust du das nicht jetzt? Ich werde uns in einem Gebet anleiten. Es ist vollkommen freiwillig, keiner muss es beten. Ich hatte es ja am Freitag angekündigt, dass wir das heute tun würden. Alles, was wir tun werden, ist mit Gott reden. Und falls du das tun möchtest, dann kannst du dasselbe, was ich jetzt sagen werde, einfach in deinem Kopf, im eigenen Kopf, in der Stille, zu Gott sagen. Das Gebet geht so. Guter Gott, ich danke dir so sehr, dass du die Welt geschaffen hast und dass du mich als Teil dieser Welt geschaffen hast. Ich sehe ein, dass ich auf meine Weise gelebt habe und mich unabhängig von dir gemacht habe. Und das tut mir zutiefst leid. Mir ist bewusst, dass ich dafür deine Strafe verdient habe. Guter Gott, ich bin dir von Herzen dankbar, dass Jesus starb und die Strafe auf sich nahm, die eigentlich mir galt. Danke, dass du ihn wieder von den Toten auferweckt hast und ihn zum Herrn und König gemacht hast. Bitte gib mir deinen Geist, damit ich in einer guten Beziehung mit dir leben kann und damit dein Geist mir hilft, so zu leben, wie es dir gefällt. Amen.